Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Guten Abend zusammen.
Guten Abend.
Ja, guten Abend, Klaus Annemann. Ja, guten Abend, Herr Lüthi. Guten Abend. Wo haben wir denn Herr Fischer?
Ja, Herr Fischer fehlt. Wo ist Herr Fischer? Der hat noch nie gefehlt. Wo ist der?
Ist er schon nach Hause gegangen?
Das wird es sein. Aber wir haben pünktlich heute angefangen. Also was?
Ja, wir waren pünktlich da, aber wahrscheinlich hat er gefunden, nee.
So lange wartet er nicht.
wahrscheinlich hat er gedacht, nee, nur schnell weg, bevor ich wieder jammern muss, oder? Naja, Herr Fischer, Gruß nach Hause.
Und wo ist Herr Wolf?
Ich glaube, er wollte heute früh gehen.
Wer? Herr Fischer oder Herr Wolf?
Herr Fischer. Herr Wolf schläft.
Er schläft. Wo?
Unter dem Tisch.
Ah ja, ich sehe, ja.
Das ist das Weiche, an das meinem Fuß stößt. Ach so, das ist der Herr Wolf. Ach, okay. Kann ja ordentlich treten dann, wenn ich da den Antrag höre.
Und ich frage schon gar nicht, wo unser Herr Professor ist.
Lohnt sich das im neuen Jahr jetzt schon zu fragen?
Okay, haben wir irgendein spannendes Thema?
Ja, ich glaube, ist ein Antrag eingegangen. Herr Lüthi, haben Sie die Unterlagen bekommen?
Ja, ich habe hier so viel Papier.
Moment.
Im letzten Jahr. Ja, ich habe
okay,
hier was.
Sonst hätte ich meine Kopie gegeben.
Oh Gott. Herr Hugentobler hat sich wieder gemeldet.
Och.
Er findet das Jahr 2018 als Abfall zertifiziert werden soll, weil, ich fasse das kurz zusammen, ich habe keine Lust, den ganzen Text zu lesen, er findet, dass das ein schlechtes Jahr ist und deshalb es ja als Abfall zertifiziert werden sollte.
Mhm.
Das ist so ein schlechtes Jahr?
Also das gesamte Jahr 2018 soll als Müll zertifiziert werden, habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Okay.
War das so ein schlechtes Jahr?
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt.
Wenn man es vergleicht?
Mit was für den Vergleichen, Frau Sonnemann?
Mit den Jahren 2017, 2016, 2015, ich weiß nicht.
Ja, aber wenn ich das so vergleiche, ich habe es nicht so empfunden, grundsätzlich. Aber wir können ja mal so an was erinnern, was war dann eigentlich 2018 so Spezielles los?
Aber das war einiges, das war doch der Sommer da, der ohne Wasser.
Ja, das war wahrscheinlich etwas vom Größten, ja. Es war eigentlich ein sehr schöner Sommer, nicht für die Bauern. Ich hab's genossen.
War ein sehr warmer Sommer, ja.
Aber ich fand's so schön, ich mag warme Sommer. Ja, es war ein außergewöhnlicher Sommer, absolut, ja. Aber ich fand ein außergewöhnlich schöner Sommer.
Natürlich außergewöhnlich schön, man konnte lange draußen bleiben, es war warm bis in die Nacht und was Herr Hugentobler meint, er konnte sicher nicht schlafen, da er dauernd geschwitzt hat und dauernd aufstehen musste und duschen, was natürlich mit daher auch der Wassermangel herstammt.
Ah, natürlich, ja, klar.
Herr Hugentobler hat zu viel geduscht.
Ja gut, also ich habe vom Wassermangel nicht viel mitbekommen, also dort, wo ich wohne, gab es genug Wasser. Für die Bauern war es schwierig, ja, aber sonst, ich habe nichts mitbekommen sonst, außer dass es heiß war.
Doch, also was natürlich sehr positiv war im Sommer, dass sie am 1. August keine Raketen gezündet werden durfte.
Ah, ja, es war sehr still.
Das war unglaublich still am 1.
August.
Es war
angenehm, ich kann mich noch erinnern.
Ja, das war natürlich viel besser als die Jahre vorher, oder?
Definitiv. Auch von der Luftverschmutzung her und so weiter. Also der ganze Feinstaub, der das Feuerwerk produziert, das ist ja alles weg. War ja alles weniger durch das.
Ja, ja. Aber sonst eigentlich so natürlich, man durfte kein Feuer machen wegen der Trockenheit. In den Gemeinden wurden die Brunnen abgestellt, um Wasser zu sparen. Und hier auf dem Land, natürlich auf dem Land in der Stadt, ihr habt ja den See, oder? Da habt ihr genügend Wasser. Hier auf dem Land muss man natürlich Wasser sparen. Also da war wirklich der Antrag zum Sparen.
Ah ja, also das habt ihr von der Gemeinde mitbekommen, hey, Wasser sparen.
Genau, man durfte den Rasen nicht sprengen. Der wurde von grün zu braun. was nichts mit der Politik zu tun hat, sondern mit dem Wetter.
Aber hat zur Politik gepasst?
Natürlich passt so, also wenn man die globale Politik anschaut, hat's gepasst, natürlich. Es ist schon so, ja. Aber nein, das ist tatsächlich, auf dem Land mussten wir sparen.
Naja, habe ich nicht mitbekommen, nicht wirklich. Ja, aber ich kann mich erinnern, Anfangsjahr, da war wirklich etwas sehr Trauriges passiert, weil am März, 1. März war das, glaube ich, ist Stephen Hawking gestorben. Und das hat mich doch irgendwie berührt. Weil den fand ich gut. Irgendwie.
Und bis zum Schluss oder nur bis...
Was?
Er hatte dann am gegen Ende doch sehr schwer verständliche Theorien aufgestellt.
Ja, ich habe nie wirklich was kapiert, was er gesagt hat. Ich habe alles gelesen von, also alles gelesen, alles, was er so für die Allgemeinheit geschrieben hat, nicht seine Fachdings und so weiter. Aber so, also Stringtheorie ist für mich sowieso ein Buch mit 7 Siegeln, die habe ich noch nie kapiert. Aber ich fand es spannend. Und ich fand ihn als behindert, also wie er eben auch bei diversen Shows aufgetreten ist oder Talkshows oder auch eben von Big Bang Theory über Simpsons und überall ist draufgetaucht, fand ich doch gut und irgendwie kam er so rüber als recht humorvoller Mensch irgendwie und ich fand, war ja auch irgendwie ein Zeichen für die behinderten Leute, also irgendwie so, ja, ich fand das irgendwie recht positiv.
Ja, er hat ja auch gesagt, dass sein Körper eingeschränkt ist, aber sein Geist oder ja, wie soll man das nennen, ist frei.
Er war brillant an und für sich. Man sagt, er sei brillant, ich kann es nicht beurteilen. Aber ja, also, das fand ich tragisch, dass er gestorben ist. Aber es war absehbar. Laut Ärzte hätte er schon vor 30 Jahren sterben müssen. Schön, dass er so lange durchgehalten hat.
Ja, es ist wirklich schön, er hat doch uns einiges als Denkstoff mitgegeben für die Zukunft, oder? Meine, bis ich begreife, was seine Fachliteratur soll, da muss ich dreimal wiedergeboren werden oder so. Ja, hoffe das immer als Mensch und nicht als Kuh zwischendurch, aber.
Oder einfach studieren, Physik, also Astrophysik studieren.
Ja.
Astrophysik als Studiengang.
Reicht Ihnen das, Frau Sannemann, oder ist es zu wenig?
Ich glaube, die Theorien von Stephen Hawking sind zugleich sehr komplex, aber vielleicht auch teilweise, vor allem gegen Schluss, nicht nachvollziehbar im Sinne von, wir können uns es nicht vorstellen, nicht weil wir uns nicht mit Astrophysik auskennen oder der Stringtheorie oder Quantenphysik, ich weiß es nicht, sondern auch, weil ich glaube, dass er gegen Ende schon vielleicht etwas zu weit gegangen ist mit den Theorien.
Ja, für uns jetzt wahrscheinlich, aber was hat denn Albert Einstein damals mit seinen Theorien bewegt? Die wurden ja auch nicht verstanden und gelten heute als Grundlage für die weitere Astrophysik und alles.
Oder zu seiner Zeit konnte kein Mensch beurteilen, ob das stimmt oder nicht, also jetzt bei Einstein. Und jetzt kann man, glaube ich, alles in Zwischenzeit konnte man beweisen, also dass er recht hatte. Und das könnte ja auch bei Stephen Hawking gleich passieren, maybe.
Das könnte passieren, ja.
Also wenn man natürlich per Anhalter durch die Galaxie nimmt, dann macht mir eine Zeitschleife und vielleicht verstehe ich das dann. Also ich muss nicht mehr wiedergeboren werden, sondern komme dann wieder mit dem Raumschiff auf die Erde zurück, bevor sie gesprengt wurde oder so.
Aha, und dann kommen die Vulkanen und so weiter und so.
Ja, genau. Das Handtuch muss dabei sein und eine Packung Salznüsse. Unbedingt. Das ist natürlich Standard. Und den Bubblefish nicht vergessen, ne? Der alle Sprachen übersetzt.
Ja, unbedingt. Und mit 42 ist eh alles erledigt.
Dann bauen wir einen neuen Computer, der Sinn des Lebens, das 42 ist, nochmal.
Die Frage zu finden zu 42.
Genau. Die Antwort ist ja da, die Antwort ist ja da. Ja gut, was war denn noch? Ich glaube, im April ist noch was passiert, oder?
Also ich nehme an, Sie sprechen Nordkorea und Südkorea
ja, genau.
Treffen ab. Also das war ja recht hoffnungsvoll irgendwie. Auch wenn man irgendwie sich mehr erhofft hat. Jetzt, seither meine ich jetzt. Also.
Ja gut, seither ist ja eigentlich nichts mehr passiert.
Nicht wirklich. Und so, was ich mitbekommen habe, hat ja der Nordkoreanische da, also er schiebt das jetzt Amerika in den Schuhe irgendwie.
Ja, genau, ja, macht er.
Ich habe nicht ganz kapiert, was da jetzt Amerika damit zu tun hat.
Ja, ich glaube, er bezieht sich auch noch ein bisschen auf diese Phase des Koreakriegs im Kalten Krieg, in dem ja die USA auf Seiten von Südkorea angegriffen hatte. Und ich glaube, er bezieht sich immer noch ein bisschen auf das, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, weil ich seine Gedankengänge nicht wirklich nachvollziehen kann.
Aber hier muss man schon sagen, dass der Kim Jong-un nicht zu vergleichen ist mit dem Stephen Hawking.
Nee.
Obwohl man beide Gedankengänge nicht versteht, oder?
Natürlich, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Unverständnis. Ich glaube, mein Wissen ist einfach in der Physik begrenzt, um mein Verständnis für Menschen mit sehr außergewöhnlichen, nicht unbedingt positiven Einstellungen.
Also bei Stephen Hawking liegt es an Ihnen, dass Sie es nicht verstehen, und bei Kim liegt es an Kim, dass Sie ihn nicht verstehen. So.
Genau.
Ja, genau.
Zusammengefasst ist es das, ja.
Sehr gut zusammengefasst, Herr Lüthi. Das sollten Sie öfters machen, solche Zusammenfassungen. Sie haben gesagt, es gibt Hoffnung. Haben Sie denn Hoffnung jetzt, Herr Lüthi, noch? So in der Rückblende?
Also Korea, wegen der Korea-Geschichte.
Ja?
Ja, ich denke schon. Also ich stelle mir das auch nicht so einfach vor. Also das sind natürlich, also vor allem Kim ist natürlich ein Machthaber, der da sein Gesicht nicht verlieren darf. Aber er hat doch jetzt sehr stark signalisiert, dass er da interessiert ist. Und es bleibt ihm ja verdammt nochmal nichts anderes übrig. Dem Land geht's beschissen.
Mhm.
Ich denke mir einfach für die koreanische Bevölkerung, weil das sind doch sehr viele Familien, die jetzt über Jahrzehnte hinweg getrennt waren. Und das wäre doch sehr sinnvoll, wenn sich das irgendwie, ja, das wird auch 10 Jahre oder noch mehr brauchen, bis sich das irgendwie eingespielt hat. Also es wird nicht von einem Tag über den anderen sich ändern.
Ja, natürlich.
Das sind wie eine Mediation. Dann wird ein Anfang gemacht und dann muss man wird der Prozess weitergeführt. Und das geht natürlich seine Zeit. Also wenn man da irgendwie jetzt Jahrzehnte zerstritten war, kann das nicht von heute auf morgen wieder gut sein.
Die hatten Krieg, diese zwei Länder. Also das ist nicht etwas, was man einfach so zack, peng vergisst. Da müssen Verletzungen so quasi geheilt werden.
Ja, schaut, es schläft der Herr Wolf. Als Vergleich wäre ja BRD und die DDR. Und ich meine, das ist ja auch jetzt ein Staat. Und da wird immer noch gewitzelt und gemacht und, und gespottet,
klar,
oder?
Klar.
Wäre jetzt noch schön, wenn der Herr Wolf endlich mal aufwachen würde und zu seinem Land auch noch seinen Kommentar.
Ja, treten Sie mal zu.
Ja, es nützt nicht, der schläft so tief, ich habe schon zugetreten. Aber der muss ja im Delirium sein. Wahrscheinlich eine Überdosis Kaffee, dass die Negativwirkung oder eine Konträrwirkung erzielt hat.
Aber auch noch, was vielleicht bei Nordkorea auch spezieller ist, die haben ja viele Probleme, aber ich glaube, nicht nur das Land selbst, sondern auch der Diktator. Wenn man jetzt vielen Psychoanalysen glauben möchte, leidet er ja an Größenwahn und Paranoia.
Ja gut, aber dann gleichen sich ja der amerikanische Größenwahn-Mensch und der nordkoreanische ja sehr, oder?
Ja, ich glaube, das wurde auch schon mal so beschrieben.
Ja, aber ist das wirklich so? Auch sein Vater und sein Großvater, die ja auch schon Diktatoren waren, die hatten ja so eine göttliche Position da. Oder?
Mhm.
Ich denke mir einfach, das ist seine Rolle, die er durchziehen muss, damit er überhaupt die Macht behalten kann. Sonst laufen ihm doch einfach die Leute davon.
Mhm.
Bin mir nicht sicher, ob er wirklich so geistig gestört ist, wie er wirkt.
Aber Herr Lüthi, es steht ja im Internet und was im Internet steht, ist ja wahr, oder?
Absolut, ja, ja.
Ja, ja.
Dem muss man natürlich Glauben schenken.
Also an seiner Schulausbildung kann es ja nicht liegen. Das wollen wir ja definitiv festhalten.
Wo war in der Schule in Genf?
Lausanne,
habe ich mal gehört, ja.
Oder Lausanne
oder Genf, irgend sowas, oder? Also seine Schulausbildung war perfekt.
Ja.
Definitiv. Sonst fällt es noch zu uns zurück, geht nicht.
Ja, eben, ja. Das geht doch gar nicht. Ja, aber das war dann wenig nachhaltig, oder?
Ja, scheinbar.
Die Ausbildung. Also müssen wir doch unser Schulsystem überlegen, ob das noch nachhaltiger. Was sagen Sie dazu, Frau Sannemann? Sie sind ja gerade im Studium.
Genau, ja. Unser Schulsystem, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es passt einfach nicht auf jeden. Da kann man lang wie breit drüber diskutieren. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es schon ein gutes System, weil man kann schon eigentlich im Prinzip machen, was man will, sofern man zur Schule geht.
Das ist schon ein wichtiges Argument, ja, dass man zur Schule geht.
Ja, lernt man auch etwas?
Ich glaube schon, nicht unbedingt über das Leben, weil ich vertrete auch die Ansicht, dass man sich über das Leben vieles selber beibringen muss. Man muss auch wirklich leben, um etwas darüber zu wissen. Deshalb sind viele Menschen, die als intelligent gelten, vielleicht einfach nicht sozial intelligent, sondern buchintelligent.
Also grundsätzlich denke ich, es gibt verschiedene Arten von Intelligenz.
Ja.
Aber Buchintelligenz gefällt mir jetzt irgendwie.
Buchintelligenz, aber das finde ich die unwichtigste Intelligenz.
Ja, das ist zwischen zwei Deckeln.
Nein, aus dem Grund herum, jetzt haben wir das Internet, wieso brauche ich denn die Buchintelligenz?
Ja gut, aber ich glaube, so ein gewisses Allgemeinwissen oder ein Verständnis für wie Dinge funktionieren, ja, das ist schon gut fürs Leben auch.
Aber die Frage ist natürlich, wenn wir schon bei der Schule sind, was müsste es anders sein zum Beispiel? Also viele Leute sagen ja, wieso nicht mehr für das Leben lernen? Also eben soziale Kompetenz, und ich denke mir, jetzigen Schule befasse nicht so wie ich zur Schule war, geht da jetzt viel mehr als früher. Aber auch praktische Sachen, also zum Beispiel Steuererklärung ausfüllen.
Ja, das wäre natürlich sehr praktisch. Also es hätte mir auch geholfen.
Wieso lernt man so etwas nicht in der Schule? Verstehe ich irgendwo nicht.
Ja, man lernt es ja, glaube ich, wenn man eine Lehre macht, lernt man das nur auf dem Gymnasium nicht, weil, und das Argument habe ich selbst mal von einem Direktor von uns gehört, das Gymnasium hat nicht die Aufgabe, die Schüler auf das Leben vorzubereiten, sondern auf die Uni.
Ja, und in der Uni lernt man das auch nicht. Also wo lernt man denn das? Das ist ja nur ein kleines Beispiel. Da gibt es viele Beispiele, wo ich finde, wäre wahrscheinlich besser gewesen als irgendwo die Jahreszahl von der Schlacht am Sempach.
Die Herr Lüthi, muss ich schon sagen, da, meine, auf der Uni lernt man schon was, nämlich den Antrag für Stipendien auszufüllen.
Das hat auch wieder etwas, ja.
Da Sie ja Stipendien bekommen, müssen Sie ja keine Steuererklärung abgeben. Sie zahlen ja,
nur meine Steuererklärung ist relativ einfach, oder? Ne? Da man teilweise als Praktikant nicht bezahlt wird und auch als Student nur schlecht nebenher arbeiten kann, ist das Einkommen schon mal null. Das heißt, man muss da auch keine Steuer drauf zahlen.
Jetzt aber, Herr Frasanemann, wie ziehen Sie von der Null Ihre Nebenkosten ab?
Da es manchmal etwas schwieriger ist, versucht man da halt, sich mit Nebenjobs über Wasser zu halten. Und man muss ja, zum Beispiel, wenn man Nachhilfe gibt, muss man das nicht angeben.
Aber wenn Sie jetzt, ganz ehrlich, wenn Sie die Steuererklärung mit null Einkommen, aber mit Auslagen für Bahn, Essen etc., dann würden Sie ja etwas zurückbekommen.
Würde ich. Das ist gut zu wissen.
Versuchen Sie es mal.
Das wäre noch interessant, ja.
Ja, machen wir ein Experiment darüber und berichten dann in einer späteren Sendung, wie das ausgegangen ist.
Schweizer Steuersystem.
Wäre schon interessant, ja.
Wie optimiere ich als Student meine Steuern?
Ja, nee, ich glaube, sowas wäre schon sinnvoll zu lernen. Und ich denke auch, es ist natürlich für verschiedene Typen von Menschen sind verschiedene Fächer interessant. Es gibt Leute, die lieben Physik, es gibt Leute, die hassen Biologie und es gibt Leute, die können überhaupt nichts in Mathe, sind dafür sehr gut in Englisch. Ich glaube, es hat für jeden so ein bisschen etwas. Und wenn man auch den Weg des Gymnasiums wählt und man Matur oder Abitur machen möchte, dann weiß man auch, dass man vielleicht auch sehr viel Unnötiges lernen wird. Nur wenn man sich überlegt, ein Freund von mir möchte Geografie studieren. Für ihn war der Unterricht deshalb sehr interessant. Für mich war er nicht interessant, weil mich dieser Bereich überhaupt nicht interessiert hat.
Aber das ist jetzt ein Widerspruch. Wenn wir jetzt denken, dass im Mai die USA angekündigt hat, aus dem multilateralen Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen, und sie verstehen zwar sehr gut Englisch, aber keine Ahnung, wo Iran liegt, gibt das doch ein Problem, oder?
Ja, natürlich. Nur ich glaube, das ist so weit auf Grundverständnis der Welt zurückzuführen, dass das nichts mehr wirklich nur mit Geografie als Fach zu tun hat. Ich glaube, so ein gewisses Verständnis für wo welches Land liegt oder ungefähr zu wissen, dass vielleicht Amerika nicht gleich neben Iran ist, wäre vielleicht schon ja, wichtig. Ich glaube, das ist auch mehr vielleicht ein politisches Thema als ein geografisches nur.
Mhm. Aber ich weiß, dass die USA liegt nicht direkt neben Iran, weil das Fürstentum Liechtenstein noch dazwischen ist.
Auf welcher Seite sind wir jetzt?
Ja. Auf der flachen Karte, ne? Nicht auf dem Globus.
Ja, ja,
auf der flachen. Wenn die Erde eine Scheibe wäre.
Ist sie doch, oder?
Es wurde nie nachgewiesen, dass die Erde eine Kugel ist. Nein, Spaß beiseite. Aber das war ein Argument, das habe ich tatsächlich mal gelesen. Es gibt keine sogenannte flache Venus-Gesellschaft und so weiter, weil, und das hat jemand aus der flachen Erde-Gesellschaft so gesagt, weil nachgewiesen wurde, dass die Venus tatsächlich eine Kugel ist.
Okay.
Und ja.
Aber die flache Erdgesellschaft, ja, okay.
Ja, ja, so viel zu der Menschheit.
Und jetzt ist das dann auch auf der Flachheit der Erde zu begründen, dass die USA den multilateralen Atomabkommen aufgekündigt hat?
Nee, das hat eher etwas mit der Flachheit des Präsidenten zu tun.
Ja, ich glaube auch, die Flachheit seines Wissens, oder?
Also erstens, Iran hat ja eigentlich gar nichts verbrochen, sondern sie haben sich an die Verträge absolut gehalten. Also ich habe nie kapiert, genau, wieso dass sich die USA zurückzieht.
Es gibt ja auch keinen Grund. Also
doch, es gibt einen Grund. Also nicht, dass er zurückzieht, sondern er will aufrüsten. Und er muss aufrüsten, damit er die Wirtschaft in Gang bringt, oder? Aber wieso, dass er gegen Iran losging, habe ich nicht ganz begriffen, was das soll. Also
ja, wahrscheinlich hat er irgendwie gewürfelt und gesagt, 5 ist Iran, jetzt habe ich die 5, okay, Iran.
Dasselbe auch mit dem Austritt aus dem Klimaabkommen. Ich meine, das hat auch nur damit zu tun, dass er gerne so viele Schadstoffe in die Umwelt schießen würde, wie er kann, da er ja sowieso nicht an Klimawandel glaubt.
Ja gut, aber ich denke, bei beiden Fällen ist es eine wirtschaftliche Geschichte. Nur im Gegensatz zum Klimaabkommen finde ich bei dem Atomabkommen, dass Russland und Amerika wieder massiv Atomwaffen aufrüsten, absolute Katastrophe. Also wirklich, die Welt kann sich, so die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, 15 Mal in die Luft jagen.
Ja, ich glaube mehr mittlerweile.
Ja, und es steigert sich und man weiß nach wie vor nicht, was man mit dem ganzen Abfall und Entsorgung und so weiter überhaupt machen soll, oder? Wir reden da von mehreren Hunderten, Tausenden, Zehntausenden Jahren. Man weiß nicht, wohin damit. Darum ist das sowas von bescheuert. Das kann man wirtschaftlich nicht begründen.
Nee.
Beim Klimaabkommen noch eher. Also nicht, dass ich das gutheiße, aber nachvollziehen kann. Also in Amerika, ja, mit dem ganzen Fracking, das sie machen und. Sie wollen natürlich das Zeugs rauspusten, damit sie die Wirtschaft Ding machen. Auch das macht natürlich über Generationen hinweg keinen Sinn. Aber das interessiert ihn ja nicht, weil das bekommt er ja nicht mit. Das interessiert die Jüngeren, aber die haben ja nichts zu sagen.
Ja, aber wenn er seine Haare anguckt, muss ihn das ja interessieren.
Wieso? Noch schlechtere Frisur kann man nicht haben, also so what?
Ja, das hängt ja mit dem Klima zusammen.
Ah, denken Sie? Aber wenn ich so auch ältere Bilder sehe von ihm, er hat schon immer seine bescheuerte Frisur gehabt. Ich denke, die ist einfach so.
Er hat auch die orangene Haut, ne? Also.
Ist er jetzt ein Mandarinchen oder eine Orange?
Das ist eine gute Frage.
Beides nicht, weil ich mag beide Früchte.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte das nicht so negativ assoziieren. Au, ich kann nicht mal das Wort mehr sagen.
Also sicher eine Beleidigung für Orangen und Mandarinen, oder?
Ja.
Naja, no, ich habe noch einen Einwand. Die haben die Wirtschaftlichkeit gesagt. Meine, klar will der Trump gar nicht im Klima mitmachen, weil er plant ja eine interstellare Armee mit Raketen und alles. Und wenn er dann natürlich vom CO2-Zertifikat eingeschränkt würde, könnte er gar nicht die Raketen hochbringen. Also er müsste da so viel Geld zahlen für die Zertifikate, um das kompensieren. Das geht gar nicht. Dann will er ja gar nicht mitmachen. Es geht ja um das auch.
Naja, der Mann hat ja Wirtschaft studiert, ne?
Wo?
Bei welcher Uni?
Ich weiß gar nicht mehr.
In Nordkorea?
Nein, wahrscheinlich bei den Russen, weil er mag ja die Russen.
Er mag ja irgendwie alle und dann doch nicht. Naja, lassen wir das, das ist ein anderes Thema. Und dann haben wir noch was, oder?
Ja, das war doch romantisch. Die große Hochzeit von Prinz Harry und...
Entschuldigung.
Nein, romantisch war's. Nicht?
Nein, nein.
Ich habe mir den Scheiß nicht angesehen, aber es war doch romantisch. Ja,
also, wenn jetzt nur das auf dem Zettel stehen würde, würde ich das 2018 sofort als Abfall zertifizieren.
Ach, das ist so ein Märchen. Wieso nicht? Also, ich habe ja auch ein paar Jahre in England gelebt und so wie die Engländer mit der Queen oder mit der Königsfamilie umgehen, ja, die leisten sich den Luxus, ein Live-Märchen zu haben. Das ist doch hübsch. Ja. Why not?
Okay, das ist ein Argument. Ja.
Also, lieber so jemand als ein Trump, oder?
Ja, ja, ja. Aber ist das noch sinnvoll? Könnte man nicht diese Monarchie...
Sinnvoll ist es nicht, aber es ist doch einfach ein Luxus. Sie besitzen doch auch sicher Dinge, die nicht wirklich sinnvoll sind, sondern einfach hübsch. Und so halten sich Engländer einfach eine Königsfamilie.
Ich war gerade so am Überlegen und ich dachte mir so, Kleidung, da dachte ich so, nee, Kleidung ist auch nützlich. Ich komme so auf nichts, was nur hübsch ist und keinen Zweck hat, außer vielleicht Bilder. Ja doch. Aber hat es nicht vielleicht auch einen Zweck für, ich weiß nicht, die Erinnerung an Momente, die besonders schön waren, oder?
Ja, das hat doch die Königsfamilie auch. Also gerade die Queen, die ist jetzt schon so lange in ihrem Amt und was sie alles getan hat. Und dann kann man sich daran erinnern, also als Engländer meine ich jetzt, ja, da habe ich sie dort gesehen und da war dort, was weiß ich, was hat sie eine Rede gehalten oder sonst was. Also das ist schon irgendwie eine Verbundenheit. Das ist so... Ja, also so wie eine Fahne oder sowas, das sind wir so quasi, oder?
All die Soldaten, die dieses Jahr, nein, das war ja letztes Jahr im Sommer, zum der Queen ihr Geburtstag da stramm stehen mussten bei unerträglichen Hitze in ihren Fellmützen, die erinnern sich garantiert daran.
Ganz sicher.
Ich glaube auch,
und sie sind auch selbst schuld. Müssen den Scheiß auch nicht mitmachen.
Ja.
Und wir müssen immer daran denken, wir müssen die Engländer ein bisschen schonen. Ja? Die werden nächstes Jahr ein Riesenproblem haben, werden zur Drittweltland erklärt und, wegen ihrer Bescheuertheit, oder? Und dann müssen sie doch irgendwie noch ein bisschen Hoffnung haben.
Natürlich, ein bisschen Ablenkung. Hat schon immer funktioniert, oder? Wenn die Außenpolitik nicht läuft, in der Innenpolitik etwas ändern.
Ja, dann kann die Queen ein paar Mal ihr Händchen heben oder zwei, dreimal sagen, I'm not amused und so weiter. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Für die Engländer wenigstens.
Ja gut, aber sie sind ja selber schuld. Also meine...
Klar sind sie selber schuld. Das Problem am Ganzen, also wenn wir beim Brexit sind, ist doch einfach, wenn sie den ernsthaft durchziehen, also dass es ihnen scheiße geht, ist mir egal, weil sie haben sich das selbst eingebrockt. Mhm. Das Problem ist einfach, das wird massive Konsequenzen auch auf die europäische Wirtschaft haben und das wird auch uns treffen.
Ja, natürlich, ja.
Ja, ja.
Also das ist nicht zu unterschätzen.
Aber der Brexit ist ja nicht alleine schuld für die schwankende Wirtschaft in diesem Jahr.
Nee, klar nicht, aber ist ein Teil davon,
natürlich,
die gerade die Krisen der Wirtschaft, wo wir so im Jahresübergang haben, wahrscheinlich jetzt dann im März, ist es am 29. März, Fall das eintritt, wird das die Wirtschaft nochmal ziemlich bremsen.
Ich überspringe jetzt mal einen Monat, aber das gehört gerade im Kontext. Im 6. Juni hat ja die USA die Sonderzölle hochgefahren auf Aluminium, Stahl, aus den verschiedenen Staaten und hat damit einen Handelskrieg losgetreten. Also Handelskrieg und Brexit, das ist natürlich ganz schlecht, ganz schlecht. Und für uns auf dem Land sowieso, oder? Also das ist noch schlechter, oder?
Wieso trifft sie das auf dem Land speziell? Mehr als die Schreiter?
Weil wir nicht mehr exportieren können nach England, oder?
Ja gut, also England war nicht wirklich ein großer Abnehmer.
Ja, in unserer Region schon, ja, doch, doch.
Ah ja?
Wir hatten direkte, über die EU direkte Handelsverträge mit London.
Stimmt schon, ja.
Ja, ja. Also das trifft uns natürlich auf dem Land ziemlich hart, oder? Haben Sie natürlich aus Städten nicht gewusst, weil bei Ihnen kommt ja alles aus dem Laden, oder? Kommt ja, Sie kaufen alles im Regal.
Klar, das ist Mikro und dann, ja. Wie der Strom aus der Steckdose kommt, kommt das Essen aus dem Mikro.
Genau. Und die Milch aus dem Tetrapack.
Ja, klar. Mhm. Gibt's denn die sonst wie?
Ja, es hat so.
Die wird doch so gezüchtet auf Bäumen, oder?
Ganz genau. Sie war noch nie auf dem Land, Lydia. Noch nie. Es hat irgendwie so Hörner dran. Ach ja, da erinnere ich mich an die Initiative, die Kuhhorn-Initiative.
Ah ja.
Die war auch noch.
Die armen Kühe.
Ja, genau. Da wurden
die Hörner abschneiden.
Ja, und die Hörner. Und die Hörner sind energetisch wichtig für die Kühe. Weil die,
ja, und für den Tourismus.
Natürlich.
Einen anderen Zweck haben doch diese Kühe doch gar nicht.
Doch, die geben eben Milch.
Die Milch kommt ja von der Tetra Pak, also an dem kann es nicht liegen.
Okay, absolut. Und die Scheiße von den Politikern, an dem kann es auch nicht liegen.
Genau.
Okay, für was sind dann Kühe? Okay.
Ja, für den Tourismus.
Ja, das ist wichtig, ja.
Da braucht es Hörner, logischerweise. Sie wollen den Chinesen doch nicht über Generationen beibringen, dass Kühe keine Hörner haben. Das geht doch nicht.
Ja, das stimmt schon. Hm.
Wissen Sie, wie lange das geht, bis man das denen beigebracht hat?
Das ist kulturelle Verantwortung. Aber warte, die Chinesen nehmen es ja nicht so genau damit, ne? Mit der Bildung oder mit der Korrektheit von historischen Ereignissen. So nebenbei.
Aber wir haben dann ein Problem mit Indien, nicht mit den Callcentern, aber mit den mit den Kühen, weil wir vergreifen uns an den heiligen Kühen.
Misshandlung,
oder?
Ah ja, klar. Und Indien ist ein wichtiger touristischer Ding. Wir haben falsch abgestimmt bei der Kuhhorn-Initiative. Das ist ja eine Katastrophe, stelle ich gerade fest.
Können wir als Beamte denn eine Gegeninitiative ergreifen?
Ja, klar. Also das können wir als Schweizer Bürger, also kein Problem.
Okay, machen wir doch.
Für den Tourismus. Für den indischen Tourismus speziell.
Einer der wichtigsten Handelspartner auch ist.
Indien?
Ja.
Ja. Ich keine Ahnung, mit wem wir Handel treiben.
Ja, sagen Sie, der alles aus dem M kauft.
Ja. Und die handeln doch nicht, das ist eine Schweizer Firma. Die züchten im Regal.
Es gibt ja gezüchtetes Fleisch seit neuestem, ne?
Einzig, was mich daran irritiert, ist das Wort seit neuestem. Ist doch schon immer so.
Ja, gut. Nicht? Ja, wenn man es streng sehen will, ja.
Kommen wir wieder. In welchem Monat sind wir denn?
Wir haben den Mai ausgelassen, glaube ich.
Das war das mit der Datenschutzgrundverordnung. Und wer ist das?
Ein wichtiger Monat für die Memes.
Ja.
Ja. Also ich finde dieses Gesetz ja sehr gut.
Nee.
Aber es war echt harte Arbeit.
Nee.
Doch.
Wirklich?
Ja, ich arbeite auf diesem Gebiet. Alle Kunden kamen, was muss ich tun, bla 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 bla. Ja, ich habe um die 100 Webseiten umgestellt.
Oh. Ja gut,
das war Arbeit.
Ja, und ich glaube, ich weiß noch nicht, ob es wirklich so sinnvoll war oder ich habe mich jetzt auch nicht näher damit befasst, bis auf das immer überall ein Feld aufgetaucht ist, wo stand, dürfen wir bla 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 Datenschutz und dann klickt man einfach okay und akzeptieren.
Achtung, also das ist das Cookie-Feld.
Ja, ja.
Das müssen wir noch nicht mal in der Schweiz. In Deutschland müssen wir das, in der Schweiz müssen wir das nicht.
Ja, schön.
Und ich hoffe, es bleibt so. Das ist bescheuert.
Wenn mir das Cookie-Feld herauskommt, gucke ich immer, ob ein Gurzli hinausfällt aus dem Computer. Ein Cookie.
Ja, ich suche schon lange irgendwie für die verschiedenen Webseiten eine gute Idee, wie man dieses Cookie-Dings abhandeln kann, aber ich habe noch keine gute Idee gefunden. Was ich gut daran finde, ist, dass ich einfach, also ich habe das an meinen Kunden gesehen, sich einfach mal zu überlegen, also welche Daten sammeln wir überhaupt? Und wieso und für was? Und da fand ich schon mit den Kunden diverse Gespräche. Ja, wieso speichern wir das ab? Für was? Ja, dass wir irgendwelche Nutzerdaten haben. Haben wir das? Schaut irgendwer auf dieses Google Analytics oder sowas? Nee, das interessiert doch nicht. Ja, wieso sammeln wir es dann? Ja, okay. Ja, dann lassen wir es doch. Ja, und genau das ist die Überlegung. Also das hat es gebracht. Ich denke, die Leute... Also haben sich zum ersten Mal auseinandergesetzt, welche Daten das sie sammeln und wieso. Und das ging's. Und das fand ich sehr gut.
Hat sicher was gebracht. Und Google hat sich ja das sehr wohl überlegt. Sie sagen ja, wir sammeln alles und wir überlegen uns, wie wir das am besten verkaufen können. Oder?
Ja, gut, so eingeschränkt würde ich das nicht sehen, weil Google hat relativ stark umgestellt jetzt so im Background. Also ja, es ist auch möglich bei Google doch jetzt sehr detailliert zu sagen, wie schnell das meine Daten gelöscht werden müssen. Das interessiert als Privatnutzer, war das schon immer so. Also wenn ich einfach als Google, also auf Google surfe. Also mein Problem ist ja, wenn wir Webseiten herstellen, dass wir zum Teil Google Fonts nutzen. Mhm. Und die Google Fonts, also sobald Google Fonts eingebunden sind, weiß Google für jeden Benutzer, der auf die Webseite ist, dass er da war.
Okay.
Ja?
Okay, ja.
Aber jetzt ist es möglich, diese Daten nach einer gewissen Frist automatisch wieder zu löschen. Also, dass die nicht unendlich drauf sind. Das muss aber jeder Benutzer wieder selber machen. Das haben sie wesentlich verbessert. Und das fand ich, ja, das ist gut, oder? Also, Amerika hat jetzt, also, ist ja in der Diskussion, ein ähnliches Datenschutzgesetz in Amerika einzuführen, wie Europa eingeführt hat. Also, ich finde, es geht schon in die richtige Richtung.
Ja, lieber ein Datenschutzgesetz als ein Waffengesetz, oder?
Ja, das wird in Amerika garantiert nicht eingeführt.
Ich glaube auch nicht.
Aber Sie, Frau Sannemann, Sie haben noch einen interessanten Begriff in die Runde geworfen. Memes. Was war denn mit dem?
Ah ja, Memes. Es gab ja die Riesendiskussion mit diesem Gesetz, da man dann die allerseits oder vielleicht auch nicht so bekannten und beliebten Bilder mit Sprüchen nicht mehr versenden darf, da man ja nicht mehr weiß, wem gehört das Urheberrecht und so weiter und so fort. Und da war vor allem bei vielen, ja, wie soll ich diese nennen, Internet-Comedians oder Comedy-Seiten, so die Diskussion, was darf ich denn noch verwenden und das würde ja die Freiheit einschränken und so weiter.
Wieso? Das kann man doch relativ schnell rausfinden.
Ja, es gab da mal so ein Beispiel, ich erinnere mich jetzt nicht dran, aber ich glaube, da war es noch relativ kompliziert, da man das in gewissen Ländern dann auch nicht mehr versenden dürfte, wenn ich das richtig verstanden habe. Zum Beispiel in Deutschland.
Das ist aber sowieso irgendetwas, weil ich auch diverse Bilder, die ich produziert habe, auch online verkaufe, finde ich das doch auch sehr frustrierend, wie wenig das auf so Copyrights und Urheberrechte geschaut wird. Mhm. Wo ich einfach finde, ja, wenn es jemand nutzt, also ich habe Bilder, das sind so Übersichtsgrafiken und so weiter, das sind jetzt nicht allgemeine Grafiken, das kostet, um das zu versenden, endlos zu versenden, kostet das 1,20 €. Mhm. Und dann darf man damit machen, was man will. Wenn jemand noch nicht mehr bereit ist, das auszugeben, finde ich, naja. Also ich habe immerhin an solchen Grafiken habe ich eine Woche gearbeitet.
Mhm. Ja, verstehe ich für solche Grafiken schon. Nur ich glaube, so allgemeine Memes kann man innerhalb von einer halben Minute erstellen.
Auch dort kann ich ja nachschauen, was das, wer das Urheberrecht ist. Mit Google Reverse Suche, da Bilder suche, mhm, sehe ich relativ schnell, wo das Bild herkommt und wer der Urheber ist, oder? Mhm. Und wenn etwas eh schon 100.000 Mal versendet wird, was ja beim Meme normal ist, so what? Dann kann ich es auch weiterschicken. Also, da bin ich sicher nicht der Erste, der angeklagt ist.
Ich glaube auch nicht, ja.
Das ist schon bald Allgemeingut dann.
Mhm. Es ist jetzt einfach da, das Gesetz.
Was ich eben auch gut finde, ist gerade jetzt die Diskussion über Datenschutz, über eben Bilderrechte, über und so weiter, überhaupt stattfindet, also dass ein Bewusstsein da ist. Vorher habe ich von Leuten immer wieder gehört, ja, von mir gibt es doch nichts zu verstecken.
Mhm, ja.
Ja. Und jetzt sind sie sich plötzlich bewusst worden, hey, Moment mal, ja, wer hat denn verdammt nochmal von mir alles Daten? Und finde ich das wirklich so gut? Und das ist doch genau der Punkt, weil meine Daten sollen meine Daten sein und ich will wenigstens wissen, wer braucht sie für was. Und das geht's doch.
Mhm. Das ist okay, ja.
Ja, ich denke auch.
Ja. Ja, da war doch noch das Gipfeltreffen im Juni, oder?
Von wem?
Zwischen Kim Jong-un, glaube ich, und,
wow,
und den Eichhörnchen.
Dem komischen.
Dem Eichhörnchen da auf dem Kopf.
Ja, das fand ich von A bis Z ein totaler Witz.
Was? Also,
ich habe einen Vorschlag. Machen wir doch zum Gipfeltreffen eine Schweigeminute. Seid ihr einverstanden?
Ja.
Weil das sagt ja auch alles aus. Die Schweigeminute beginnt jetzt. Ich glaube, die Minute ist um.
Nee, Sie haben 2 Sekunden zu früh angefangen.
Ach Mann, ich hatte es fast nicht ausgehalten.
Die machen es aus.
Und ob eine Schweigeminute funktioniert in einem Podcast, bezweifle ich grundsätzlich. Wir haben wahrscheinlich jetzt 50% von unseren Hörern verloren.
Nee, die haben die anderen geholt, um zuzuhören. Das war doch so, oder?
Nee, jetzt haben wahrscheinlich alle ihr Handy hochgenommen und haben krampfhaft herumgeklickt, weil sie dachten, jetzt ist etwas kaputt.
Ja, aber jetzt habe ich nur mal gedacht, jetzt ist wie schwierig, eine Minute ruhig zu sein, oder?
Es geht verdammt lang, so eine Minute.
Genau. Und wir sitzen da 2 Stunden und mehr an der Gipfelkonferenz und schweigen. Das ist auch mühsam. Also die Leistung muss man auch irgendwie.
Sie denken, man muss da Anerkennung zahlen.
Ja,
an
die unbedingt, oder? Unbedingt. Hm. Weil das ist anstrengend.
Ganz andere Sicht.
Ja, ja, das ist, geht ja um den Perspektivenwechsel.
Naja, ich kenne das Hotel, wo sie sich getroffen haben, und das ist eins von meinen Lieblingshotels, weil es ein sehr berühmtes Hotel in Singapur. Ja, ich werde nie wieder dort rein können, ohne daran zu denken, dass die da waren, und darum werde ich dieses Hotel nie wieder betreten, was ich sehr schade finde. Weil es gibt den besten Singapur-Sling in diesem Hotel, den ich je getrunken habe.
Ach so.
Aber wenn Sie dann irgendwo eine temporäre Amnesie hätten, dann könnten Sie ja gehen, Herr Fisch, Herr Lüthi. Bei mir fängt es ja schon an, die Amnesie.
Ich glaube nicht, wenn ich eine Amnesie habe, dass ich dann noch nach Singapur, nach einem Singapur-Sling trinken gehe. Also fähig wäre, das zu tun.
Sie können ja Zettelchen deponieren bei uns. Dann können wir Sie da hinbringen.
Gut, wenn ich die ersten Anzeichen von Demenz habe, werde ich das tun.
Genau, bei mir fängt er schon an, habe sie jetzt bald verwechselt mit Herrn Fisch. Entschuldigung.
Ja.
Ja, das ist. Ich mache jetzt gerade ein Zettelchen.
Und wahrscheinlich ist es eh schon so spät, wenn es anfängt. Also merkt man das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Merkt jemand, der an Demenz erkrankt? Also ist noch spannend. Wie empfindet das ein Mensch?
Schwierig zu sagen.
Das ist sehr interessant, aber ich glaube fast nicht herauszufinden, weil bei denen es festgestellt wird, ist es meistens ja schon etwas weiter fortgeschritten. Ich glaube, wenn man nur beginnt, gewisse Dinge zu verlegen.
Man wird ja wahrscheinlich am Anfang schon realisieren, dass man sich an diverse Dinge nicht erinnert, oder nicht? Aber gut, das habe ich auch schon. Also nehme mir auch schon vor, jetzt gehe ich etwas in die Küche trinken, weil ich Durst habe, stehe in der Küche und fand, was will ich eigentlich hier? Naja, lass es wieder.
Das habe ich auch, aber ich glaube, das hat jeder, oder?
Naja, das hat, na gut, genau.
Nächstes Thema.
Abgehakt, den Gipfeltreffen haben wir jetzt abgehakt.
Aber wenn wir da so in der Region sind, Singapur und so weiter, in Thailand war ja auch so eine verrückte Geschichte. Also diese 12 Jungen, die sich da in dieser Höhle eingeschlossen wurden. Das fand ich schon noch eine verrückte Story.
Hat das wirklich so lange gedauert? Waren die so lange dort drin?
Ja, die waren relativ lange drin.
Ja, die waren schon lange drin. Ich schicke mal voraus, ich bin froh, dass die 12 jungen Leute und der Fußballtrainer gerettet werden konnten.
Ja, definitiv. Das war eine gewaltige Leistung.
Das war wirklich eine gewaltige Leistung und Hut ab. Ich frage mich einfach von der Medienpräsenz her, wäre das Gleiche gewesen, wenn 12 Judokas eingeschlossen worden wären, oder hat das auch mit Fußball zu tun?
Ich glaube nicht, dass das etwas mit Fußball zu tun hat, das hat eher etwas mit Kindern zu tun. Also wäre die Medienpräsenz genau gleich gewesen, wenn das 12 Bauarbeiter gewesen wären?
Zum Beispiel.
Also Höhlenbauarbeiter irgendwie.
Ich glaube, die Medienaufmerksamkeit ist bei solchen Dingen immer gleich, egal ob das 12 Judo-Kinder wären oder 12 Fußballspieler, von mir aus auch 12, ich weiß nicht. Gibt es Pfadfinder in Thailand? Keine Ahnung.
Ja, die gibt's, ja.
So etwas. Ich glaube, es ging wirklich mehr um die Kinder, aber natürlich.
Ja, denke ich auch.
Ist es natürlich dann eine schöne Geschichte, weil man sagen kann, das ganze Fußballteam wurde gerettet und kann weiter spielen. Das könnte man aber auf andere solche Vereine anwenden, glaube ich.
Also, was mich an der ganzen Geschichte interessiert, ist, ich weiß, welche Höhle das ist, und die ist bekannt, dass die ab und zu überflutet werden kann, das weiß man. Wieso, dass diese Kinder da rein sind, also die Kinder ist wahrscheinlich weniger die Frage, aber der Trainer war ja auch dabei. Das finde ich doch ein bisschen eine komische Frage. Und ich habe so bei meiner Verwandtschaft in Thailand ein bisschen herumgefragt, und das ist eine Frage, die man scheinbar nicht stellt. Obwohl sie mir interessant vorkommt.
Ja, das ist jetzt ein typisch europäischer Ansatz, oder? Ich kann mir jetzt vorstellen, im Kulturkreis in Thailand, die Freude darüber, dass sie noch am Leben sind, größer als der Grund, warum, ja, klar, zu wissen. Und klar, wir wollen natürlich wissen, wer hat die Verantwortung?
Es geht mir noch nicht mal um die Verantwortung, aber so die Idee, also eine Jahreszeit, wo es einfach regnen kann und heftig regnen kann.
Und das auch bekannt ist, dass es immer wieder heftig regnet.
Diese Höhle, da kommt ja immer Wasser raus, also da geht ein Bach durch, und das weiß man in dem Berg oder in diesem Umland. Wenn es dort regnet, wird der massiv größer. Also das weiß man. Wieso geht man in diese Höhle? Also mit Kindern, ich erkläre mir, also kann mir das nicht erklären, aber okay.
Ich glaube, man findet auch keine Erklärung dafür, weil schlussendlich weiß die Antwort ja nur dieser Trainer, und er wird sowieso nicht die Wahrheit sagen, glaube ich.
Er hat sich ja gut verhalten. Also es war ja auch nicht für ihn einfach. Also er musste ja immerhin ein paar Tage lang diese Kinder ja auch irgendwie bei Laune halten und bei Hoffnung halten, oder? Weil auch nicht so easy. Ich will ihn überhaupt nicht anschwärzen oder sowas. Hoffe allerdings, keiner mehr auf die Idee kommt, in diese Höhle zu gehen. Also mit Kindern, so Höhlenforscher und so weiter, schon okay, aber...
Ja, aber es war schon eine Riesengeschichte. Ich glaube sogar, war es Elon Musk, der sich sogar eingeschaltet hatte oder irgendwie helfen wollte?
Ja, der wollte ja auch irgendwie mit einem Unterseeboot oder irgend sowas kam er da. Und ich fand, hä?
Ja, ja, oder irgend so ein Roboter oder irgendwas war es doch.
Ja, aber der bekam die Batterie nicht wasserdicht, darum.
Ja, und vor allem so in der Höhle ist das gar nicht so einfach, weil das ist ja... Ja, und ein Taucher ist ja noch gestorben, also beim Versuch.
Ja, auch tragisch.
Und gut sind die gerettet worden, die Kinder und der Trainer. Ja, jemand anders wurde ja nicht gerettet, der wurde ja einfach knallhart irgendwie einfach umgelegt.
Ja, genau, das war dieser Journalist, ich glaube in Saudi-Arabien war das, oder in...
Ah, Khashoggi. Ja, das ist eine verrückte Story, finde ich irgendwie.
Dann ging er in das Konsulat, kam nicht mehr heraus, dann wurde als vermisst gemeldet und dann doch irgendwie umgebracht und aus Notwehr, dann aus was für Gründen auch immer. Also da wurde einfach jemand hingerichtet, ganz öffentlich.
Ja, und von den Arabern, also die waren für mich vorher eigentlich nicht so ein terroristisches Volk oder sowas. Also das war mir nicht gar nicht so bewusst.
Man hat ja zuerst gelesen, er ist verschwunden, und dann dachte ich so, oh, okay. Dann hatte ich gelesen, er wurde gefoltert. Da dachte ich mir so, Folter wird in diesem Konsulat angewendet. Und als nächstes war dann ja, er wurde zerstückelt.
Und vor allem, dass die Türken nachher Audioaufnahmen vom Ganzen hatten.
Ja, genau, genau, ja.
Das fand ich so verrückt. Also, wo ich finde, hä?
Wieso haben die Türken in einem Konsulat, das ja eigentlich ein Hoheitsgebiet ist, das nicht angetastet werden darf?
Oder vielleicht auch ein Ort des Friedens eventuell?
So zerstückelter Frieden, der dann doch und ja.
Und ich fand auch das, also ich fand furchtbar eigentlich, also tragisch war es doch irgendwie für seine Verlobte. Die gingen ja dorthin, weil er Unterlagen brauchte, Papiere, damit er heiraten konnte.
Genau.
Mhm.
Und sie ging ja mit und wartete drauf.
Genau, ja.
Und nach x Stunden kam er nicht mehr raus und hat im Endeffekt erfahren, dass er drin zerstückelt wurde.
Genau, ja.
Hey, Scheibe.
Das kann man noch absurd, ist vielleicht nicht mal das Wort dafür, aber dass es dann tatsächlich diese Audioaufnahmen gibt und dass es dann auch das... man die noch anhört. Ich glaube, die Verlobte hat die Audioaufnahme auch gehört, denke ich.
Wahrscheinlich, ja.
Soweit ich das mitbekommen habe aus dem Artikel, hat sie dann sich diese auch angehört. Und ich glaube, es gab noch einen anderen Fall, als zwei Studentinnen enthauptet wurden, irgendwo in, oh, ich weiß gar nicht mehr wo. Was? Aber davon gab es auch ein Video, und anscheinend wurde dieses Video auch in der Schweiz mehrfach verschickt und gepostet. Und ich frage mich dann einfach, weshalb, also mal davon abgesehen, dass es absolut für mich nicht vertretbar ist, jemanden in einem Konsulat zu zerstückeln oder überhaupt jemanden zu enthaupten und so weiter und so fort.
Also grundsätzlich, egal ob das in einem Konsulat oder sonst wo ist.
Egal wo, aber dann das auch noch, die Videoaufnahme oder die Audioaufnahme auch noch zu verbreiten, das verstehe ich auch nicht.
Ja, das waren wahrscheinlich dann die Journalisten oder die türkische Regierung, die wahrscheinlich ja etwas unternehmen wollte, das ja, wo hat er gearbeitet? In England? Oder bei CNN oder irgendwo, er war ja Journalist bei
irgendwo. Ja, irgendwo so, ja.
Und die wollten wahrscheinlich irgendwo, dort war es mehr ein politisches Ding, oder? Zum etwas gegen die Saudis machen zu können.
Ja, es ging ja ganz anders. Es ging ja, dass die Türkei davon ablenken wollte, dass sie ein Konsulat mit Audio überwacht haben.
Ja, aber war es nicht irgendwo das Handy, das auf Rekord war oder irgend sowas? Oder war das je geklärt, wieso ist überhaupt die Aufnahme?
Nee, das ist nicht geklärt. Wieso kommt denn das Handy von dem Khashoggi in die Hände von der Türkei? Das hängt ja meilenweit.
Ich dachte, es war auf Senden. Also es war einfach eingeschaltet.
Direkt zum türkischen Präsidenten, ja.
Keine Ahnung, wohin.
Ja,
also I don't know. Also die ganze Story war sehr komisch.
Ja, oder? Die Geschichte ist schon absurd, ja.
Ja. Auch wie die Saudis darauf reagiert hatten. Also der saudische
Kronprinz da.
Ding total ausgewichen und dann doch wieder nicht und so hin und her und unklar. Und
dann alles dafür tun, um das aufzuklären. Was alles dafür, um da aufklären oder die Aufklärung zu verhindern. Übrigens, Frau Sannemann, absurd, ich würde dem eher bizarr sagen.
Ja, vielleicht das bessere Wort dafür, ja.
Was ist gegen absurd einzuwenden?
Das ist zu wenig drastisch.
Ah, okay. Naja, also die ganze Story fand ich, ist so ziemlich die schrägste Story vom ganzen Jahr irgendwie. Ich fand, hä?
Genau, und leider wurde dann die falsche Person dann aus dem Verkehr gezogen. Da wäre doch am 2. Oktober jemand anders besser gewesen.
Ich bin zwar Ihrer Meinung, aber das ist jetzt eine harte Ding. Sie meinen den brasilianischen neuen Präsidenten?
Genau. Ja, natürlich.
Die Brasilianer mussten unbedingt gleichziehen mit den
Amerikanern.
Genau.
Und Andalusien hat auch gerade sofort gleichgezogen dann. Widerlich. Es ist einfach widerlich.
Ja gut, also bei Brasilien kann ich es noch eher nachvollziehen als bei den Amerikanern.
Nein, ich kann es gar nicht nachvollziehen.
Überhaupt nicht.
Gar nicht.
Doch, weil den Brasilianern geht es wirtschaftlich wirklich scheiße. Und die Korruption ist gewaltig da.
Na gut, das stimmt.
Dass natürlich dieser Präsident keine Lösung ist, sondern der das Ganze noch verschlimmern wird, das ist schon klar. Also ich kann den Gedankengang eher nachvollziehen als von den Amerikanern.
Nein, ich kann den Gedankengang nicht nachvollziehen. Wenn wir schon bei der Bildung sind, wie anfangs erwähnt, dann sagt man irgendwie, versucht die Zusammenhänge zu sehen. Und wenn man so den Herr, wie heißt er, Bolsonaro zum Präsidenten wählt, der dann gegen das Frauenrecht ist, gegen Homosexuelle ist, gegen anders, also Dunkelhäutige ist, gegen alles.
Nee, er ist für Waffen.
Ja.
Also, es ist nicht nur gegen alles, es ist für Waffen, definitiv.
Er ist einfach gegen das Leben.
In einem Land, wo schon die meisten Toten auf der ganzen Welt wegen Gewaltverbrechen umkommen, will er etwas dagegen tun, nämlich mit Waffen. Das macht doch unheimlich Sinn. Gott.
Ja. Gut, man soll ja Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Das hat der Herr Trump uns ja schon beigebracht, ne?
Das ist doch im uralten Testament Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder?
Genau, ja.
Ja, doch.
Ah, die Bibel ist schuld.
Ich dachte nur mal, man sollte Religion und Politik trennen, aber ich glaube, das hat so nicht funktioniert.
Nee.
Also Sie wollen jetzt damit sagen, dass sowohl Trump wie Boris irgendwas beide sehr gottesfürchtige Leute sind.
Nee, ich möchte damit andeuten, dass die Geschichte sich wiederholt und zwar schon oft und es weiter tun wird.
Aber, nichts Neues unter der Sonne, nee. Ist alles gleiche Scheiß.
Nee. Aber meine, das ist schon, wenn man in, unter diesem Aspekt natürlich guckt, der eindeutige Rechtsrutsch, der auf der ganzen Welt passiert, ist natürlich schon
bedenklich.
Ist schlimm, oder? Und wenn ich denke, dass in Andalusien, wo 59.000 Flüchtlinge sind, in dem großen Teil, dass 59.000 Personen zu einem Problem werden, dass die 10-12% der Leute Ja sagen zu einem Präsidenten oder einer Partei, die sich gegen alles, aber wirklich gegen alles verschrieben hat, oder? Und jeden Einzelnen betreffen wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da ist wirklich Handlungsbedarf in der Bildung zu machen, oder?
Ist es wirklich Bildung? Ich kann es bei Brasilien oder Andalusien nicht beurteilen, aber wenn wir jetzt das so im näheren Umgebung anschauen, es ist ja nicht so, dass es die irgendwie Arbeiterpartei ist, die irgendwie da vor allem rechtsorientiert ist. Es ist auch absolut, bildungshohe Leute sind rechtsorientiert. Also ich glaube nicht, dass es eine Bildungsfrage ist.
Die einen schreien noch, jawohl, gebt uns unsere Arbeit zurück, und die anderen sehen dann, jawohl, hier kann ich profitieren. Also so einfach gesagt.
Man muss auch sehen, dass vieles einfach auch mit Populismus zu tun hat und nicht unbedingt vielleicht auch mit Demagogie, wie man es nennen möchte. Spielt keine Rolle. Aber ich glaube, man muss auch sehen, es gab auch einen Linksrutsch, und überall ist einfach der Extremismus.
Wo?
Zum Beispiel Spanien war es.
In Spanien gab es einen Linksrutsch.
In Madrid?
Ja.
Das waren Linke, die da an die Macht kamen?
Ja.
Ich weiß, dass dort etwas geändert hat, aber ich habe mich nicht damit befasst, ob das links oder rechts war.
Ich weiß nicht, ob es noch so aktuell ist, aber als ich das letzte Mal mich damit befasst hatte, gab es einige Länder, die einen starken Linksrutsch hatten, und wenn ich mich richtig erinnere, war Spanien eines davon.
Also es würde heißen, dass sich die Welt einfach so in Extreme zurückzieht irgendwie.
Ja, oder dass sich vielleicht auch die Menschen gerne von etwas leiten lassen. Es muss ja nicht unbedingt rechts oder links sein, sondern viele Menschen suchen sich einfach ihre Vorteile und folgen den Leuten, die...
Also sie suchen Führer.
Das, ja, wenn man es so extrem ausdrücken möchte, ja. Oder vielleicht auch einfach, sie suchen ihr Glück in den Versprechen dieser Führer.
Also Sie haben vorhin das Wort, Frau Sonnemann, Populismus gesprochen. Hm. Nun frage ich mich, was hat der Po mit Politik zu tun?
Ja, nur Populismus kommt ja von Populus, was auf Lateinisch Volk bedeutet. Und es ist eigentlich einfach, man arbeitet da ganz viel mit Hetzpropaganda, wenn man es so nennen möchte, mit Angstmacherei, mit falschen Versprechen, einfach mit Begriffen oder mit Themen, die halt sehr weit verbreitet sind und viele Leute beschäftigen.
Also ich habe jetzt meine eigene Definition und werde hier jetzt in Anführungsschlusszeichen politisch völlig inkorrekt. Für mich heißt Populismus, steht auch und folgt dem Arsch.
Ja. Hat ja schon funktioniert, wenn man so die Geschichte betrachtet, ne?
Ja, eben, ja.
Ich denke, nur deshalb, ich habe schon vorher gesagt, es wiederholt sich gerne, und ich glaube auch nicht, dass das so schnell aufhören wird, nur im Moment haben wir viele Strömungen.
Ich denke einfach, die Leute suchen einfache Lösungen für komplizierte Probleme, ja. Und das funktioniert einfach nicht. Aber dass die Leute überfordert sind mit den komplizierten Problemen, finde ich ein bisschen komisch. Also es sind ja nicht komplizierte Probleme, sondern komplizierte Herausforderungen, die sind spannend. Also
genau, aber das möchte man heute ja nicht mehr annehmen. Man möchte bequemer sein. Also ich glaube, viele Leute sind einfach auch zu bequem heute.
Ja, klar. Ich würde es ja auch spannend finden, wenn ich nicht mehr fliegen müsste. Weil ich fliege eigentlich noch gerne. Aber kommt nicht mehr in die Frage. Also so gibt es ganz viele Dinge, die ich mir neu überlegen muss, wo ich mich mir vor ein paar Jahren noch nicht überlegt habe. Aber ja, neue Möglichkeiten zu suchen und sich hinterfragen, hey, geht es nicht auch ganz anders und. Also auf politischer Ebene, auf Umweltschutzebene, auf allen Ebenen. Die Welt ändert sich doch permanent. Ist doch spannend, oder nicht?
Ja.
Natürlich ist es spannend. Auf dem Land natürlich langsamer, das muss ich schon sagen.
Ja, ich denke generell, wenn man so das Jahr 2018 betrachtet, von den Änderungen her, es hat sich vieles geändert und vieles bleibt gleich. Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang das Thema Schule. Mir ist dazu noch eingefallen, was würde die Schule besser machen? Vielleicht, wenn man in gewissen Ländern nicht ständig Angst haben müsste, man wird von einer Bombe getroffen oder es gibt einen Amoklauf oder eine Schießerei oder man wird wieder von der Schule geworfen, weil Frauen nicht zur Schule gehen dürfen. Ich glaube, das würde die Schule besser machen.
Aber ich glaube gar nicht, dass es so tragisch ist. Also ich habe in Ländern schon gelebt, wo das ein gewisses Problem ist. Also in der Schweiz ist das ja kein Problem, aber ich habe ja schon in anderen Staaten gelebt.
Bei uns heißt
das und ich fand das gar nicht, ja, also wir haben solche Dinge. Also glaube nicht, dass die Welt gefährlicher geworden ist, als sie vor 10, 20 Jahren ist, war.
Aber das glaube ich auch nicht. Nee, aber ich glaube auch nicht, dass sie ungefährlicher geworden ist.
Na, das sicher nicht. Aber so ist sie einfach und das liegt einfach an den Menschen. Die sind bescheuert. So what?
Ja, jetzt halt der Herr Fischer schaut es nicht hier, dann würde er dann irgendwie sagen, komischer Planet.
Hat er sicher recht.
Hat er sicher recht. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich denke, wir versinken hier jetzt so in einer Mitte, was ja für uns Schweizer eigentlich immer ist, oder? So ein mittig sein. Aber für mich hat das 2018, also wenn man da noch die weiten Themen anguckt, durchaus Potenzial, nicht zum Abfall deklariert zu werden. Weil doch mit der Geschichte in den USA, mit der Jugendbewegung gegen die Waffenlobby, muss ich sagen, da ist doch was noch passiert für eine Generation.
Das fand ich auch
das
sehr
fand ich
gut.
Das ja. Ganz stark. Mhm. Und es gibt in der Jugend doch ganz viele, die sich jetzt Gedanken machen und irgendwie dann auch Forderungen stellen für ihre Zukunft. Oder?
Ja.
Und das finde ich hoffnungsvoll. Das finde ich echt hoffnungsvoll.
Auch der Vortrag von diesem Mädchen am, was war das, UNO-Klimakonferenz oder so irgendwas?
Ja, ich glaube, es war nicht die Klimakonferenz, aber es war so etwas in der Art, ja.
Irgend sowas. Also das fand ich, ich habe diese Speech gehört, fand die, wow, also, ja, die ist saugut. Mhm. Also ich finde das gut, einfach als Zeichen, oder? Die Junge steht auf, die Revolution ist angesagt.
Und mir tut das irgendwie, wenn ich da zurückdenke hier in der Schweizer Geschichte mit den Wolgrot-Jugendunruhen, die da waren. Ich mag mich erinnern, als ich in Zürich einfuhr und dann groß stand am Wolgrot zu reich, nicht Zürich, sondern zu reich. Und dann waren ja heftige Jugendunruhen und jetzt ist irgendwie 20 Jahre nichts mehr passiert und irgendwie, es kann ja nicht sein, oder, dass dann nichts mehr passiert. Und jetzt bewegt sich wieder was und das gibt mir doch Hoffnung.
Ja, absolut. Absolut.
Ich glaube
also
schon.
Ich hoffe, da kommt mehr.
Ich glaube, wenn man es so betrachtet, ist es, glaube ich, schon ein Prozess, der erst am Anlaufen ist und wahrscheinlich noch weitergehen wird, so wie ich es einschätze.
Aber gerade so mit diesen Worten wollen wir so nicht diesen Rückblick abschließen und uns überlegen, was wir mit diesem Jahr tun?
Ja, finde ich gut, ja. Weil wir haben jetzt schon viel angeguckt.
Hoffnungsvoller Abschluss,
ja. Also von dem her kann ich dem Antrag nicht stattgeben. Tut mir leid.
Nee, ich auch nicht. Ich fand es ein gutes Jahr.
Ich glaube, es war ein Jahr wie Klammer auf, K, Klammer zu, ein anderes.
Mit guten und schlechten Sachen, aber nicht speziell schlecht.
Ja, und mit Perspektiven für das nächste Jahr.
Sind wir uns einig? Wird abgelehnt.
Wird abgelehnt.
Also der Antrag wird abgelehnt.
Ja, dann.
Für das, also positiv. Finger hoch für das 2018.
Das 2018 wird nicht als Abfall deklariert.
Dann wünsche ich einen schönen restlichen.
Ja, Herr Lüthi, lassen Sie das Protokoll noch schreiben.
Das haben wir ja aufgenommen.
Ja, aber wir brauchen doch...
Das lasse ich veröffentlichen.
Ja, sehr gut. Ja, lassen Sie doch das veröffentlichen. Sehr gut, das ist noch wichtig, denke ich. Gut.
Das heißt, lasse ich veröffentlichen. Werde ich veröffentlichen.
Ich danke Ihnen.
Sklaven, die alle davon gelaufen. Okay, tschüss.
Tschüss.
Einen wunderschönen Abend noch. Auf Wiedersehen.